Gartenradio. Mitten im Grünen.
Sie sehen aus wie grüne Korallen mit weißen Perlen an den Spitzen. Wir hängen sie in diesen Tagen so langsam auf und wer Glück hat, bekommt ein Kuss drunter, unter dem Mistelzweig. Im Volksmund wurden Misteln auch Hexenkraut oder Donnerbesen genannt. Man sprach ihnen Heilkraft zu. Bis heute werden sie ja immer noch in der alternativen Medizin genutzt. Und auf der anderen Seite haben sie keinen guten Ruf, denn als Halbschmarotzer zecken sie sich rein in andere Pflanzen. Und mit dem Klimawandel werden sie für manche Wirtspflanzen auch tatsächlich zum Problem. Was die Mistel eigentlich für eine Pflanze ist, welche Rolle sie in unseren Gärten spielt oder spielen könnte, das bespreche ich jetzt mit Jannek Weber, Gärtner hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Jannek.
Hallo Heike.
Die Mistel ist ein Halbschmarotzer. Was ist ein Halbschmarotzer?
Also der Unterschied zwischen einem Halbschmarotzer und einem Schmarotzer ist, dass ein Schmarotzer völlig von der Pflanze abhängig ist, von der Wirtspflanze und alles, was er braucht, der Wirtspflanze entzieht. Die Mistel ist ein Halbschmarotzer oder wird Halbschmarotzer genannt, weil sie selber noch Photosynthese betreibt und eigentlich nur Wasser und Nährsalze, aber keine durch die Photosynthese entstehenden Stoffe aus dem Baum entfernt. Allerdings ist man da auch nicht mehr so sicher. Es gibt da sehr unterschiedliche Ansätze, das zu definieren. Aber die ursprüngliche Definition ist so, dass ein Halbschmarotzer selber Chlorophyll hat und selber Photosynthese betreibt. Und das sieht man ja sehr gut bei der Mistel. Die ist ja eigentlich ein wunderschöner, immergrüner Strauch, der immer grün ist und tolle Blätter hat. Und deswegen ging man immer davon aus, dass es ein Halbschmarotzer ist.
Und eine Mistel ist ein Strauch?
Ja, ist ein echter Strauch. Und wenn man wirklich alte Misteln sieht, die Mistel, die bildet wirklich fast einen verholzenden Stamm. Der Teil, der auf der Wirtspflanze sitzt, der verholzt immer stärker, wird immer weniger grün und bildet wirklich so ein dichtes, festes Holz, dass man die, wenn man die entfernen möchte, wirklich mit der Säge und nicht mit der Schere rangehen muss. Und dann stellt man fest, dass die im unteren Bereich wirklich manchmal bei alten Pflanzen, die einige Jahrzehnte alt sind, kann das wirklich armdick der Ansatzpunkt sein und dann sieht man, dass das verholzt. Ja.
Und wenn man die abschneidet, wächst die dann wieder nach?
Ja, das kommt darauf an, wie man die entfernt. Wenn die sehr jung sind, dann schneidet man die nur mit einem scharfen Messer raus. Wenn das alte Pflanzen sind, alt im Sinne von Jahrzehnten alt, 20, 30, 40, 50 Jahre alt, müsste man eigentlich den kompletten Ast entfernen. Am besten ab dem Punkt, wo die Mistel sitzt, etwa noch mal 50 cm tiefer abschneiden, weil nämlich diese Haustorien, diese Wurzeln, die in den Zweigen bilden, natürlich auch nach rechts und links gehen von dem Punkt und nicht nur in die Tiefe, damit man wirklich den kompletten Bereich, der befallen ist, dass man den rausschneidet, damit auch da wirklich nichts mehr austreibt, weil die auch gerne mal an den Punkten, die man dann vergisst, wieder neu austreiben würde. Oder wenn man nur den grünen Bereich absägen würde, dann schlägt die wieder aus dem holzigen Bereich aus.
Sie zeckt sich rein in die Rinde und in die Versorgungsbahnen der Pflanzen. Wann wird es denn schädlich? Eine so eine Mistel macht ja wahrscheinlich nichts aus, oder?
Nein. Also eine macht es noch nicht aus, je nachdem wie groß und alt der Baum ist. Also wenn wir jetzt über einen wirklich schönen, ausgewachsenen Baum, der dann, gehen wir mal von einem Apfelbaum aus, der dann 50, 60 Jahre alt ist, wo dann eine Mistel drauf sitzt, dann ist das noch kein Thema. Aber es ist alles immer eine Frage der Dosis und der Menge. Die sind ja sehr fruchtbar und sehr gut angepasst an ihre Umwelt, die Misteln. Deswegen bleibt es dann eigentlich nicht bei der einen. Die eine sollte man beobachten. Der Vorteil ist ja, Misteln sind ja zweihäusig. Das heißt, es gibt männliche und weibliche Pflanzen. Und falls dann da in der Umgebung keine anderen Misteln sind, dann ist sie ein Single, dann kriegen die Weibchen eben keine Früchte, die weiblichen Pflanzen, und die männlichen kriegen ja per se schon mal keine Früchte.
Wenn wir jetzt hier von Misteln reden, reden wir immer von derselben oder gibt es da auch Unterschiede?
Also es gibt grobe Unterschiede in Mitteleuropa. Die bekannteste ist natürlich die weißbärige Mistel. Viscum album ist eigentlich die bekannteste. Aber es gibt eben noch spezialisierte Arten, die auf Nadelbäumen wachsen. Es gibt sogar eine spezialisierte Art, die nur auf Föhren wächst. Aber das sind dann eher Seltenheiten. Es gibt auch eine spezialisierte Eichenmistel, die sogar sehr schöne gelbe Früchte hat und gelbe Blüten. Aber die weißbärige Mistel ist das Wichtigste.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, die sind zweihäusig. Wie vermehren die sich denn überhaupt, die Misteln? Wie kommen die von Pflanze zu Pflanze?
Die wichtigsten Bestäuber sind Fliegen. Das sind nicht die Hummeln oder die Wildbienen oder die Honigbiene, sondern das sind Fliegen, die wirklich den Pollen von der männlichen auf die weibliche Blüte übertragen. Die Mistel ist einfach ein sehr schöner früher Blüher. Der blüht ja auch schon im Januar, Februar, spätestens im März fängt er an zu blühen. Und da ist die Zeit, wo dann die ersten Insekten schon fliegen, aber eben keine Bienen und keine Hummeln, sondern wirklich Fliegen. Die bestäuben die Misteln und dann entstehen die tollen weißen Beeren, die man kennt.
Also wenn wir eine Mistel angucken, die ja aussieht wie eine tolle Koralle und diese weißen Beeren, dann sind das immer weibliche Misteln, die wir kaufen.
Die weiße Beeren haben, sind auch immer die weiblichen.
So, jetzt haben wir leider, weil wir das Anfang November jetzt hier schon aufnehmen, diese Folge, noch gar keine Mistel da. Aber wenn wir jetzt so eine kleine Perle mal zerquetschen würden zwischen den Fingern, da ist dann...
Da ist der Samen drin, der Embryo sagt man da, weil das schon sehr weit entwickelt ist. Ist das kein reiner Samen, sondern schon eine Weiterentwicklung des Samens. Also eigentlich eine kleine Mini-Pflanze. Wenn man das wirklich aufmachen würde und diesen Schleim wegbekäme, dann würde man sehen, dass das wie so ein ganz kleines Mini-Blatt aussieht. Und das ist eigentlich schon eine Pflanze en Miniatur. Aus der entwickelt sich dann letztendlich die Pflanze in sehr langsamer Zeit. Also die Hauptüberträger sind natürlich hauptsächlich Vögel. Natürlich auch Kleinsäuger, die fressen, aber die Vögel nehmen die auf, verdauen die halb nur und scheiden die wieder aus. Und wenn die auf Zweigen ausscheiden von Wirtspflanzen, dann bleiben die Keime kleben, weil diese klebrige Hülle, die man ja jetzt schon in diesen Beeren hat, die wird nicht verdauert. Es wird wirklich nur die äußere Schale mit so einem leichten Fruchtfleischanteil, der wird verdaut, aber diese feinen Fäden, die um diesen Embryo herum sind, die bleiben auch nach dem Verdauen noch erhalten. Die sorgen dafür, dass das alles sehr gut klebt an Zweigen, an Ästen, am Stamm, an Wurzeln können die kleben bleiben. Und da entwickelt sich dann nach und nach die Pflanze, wenn sie auf der richtigen Pflanze gelandet ist.
Dann braucht die, würde ich jetzt vermuten, braucht die einen kleinen Riss im Ast, in der Rinde oder so. Die muss sich ja da irgendwie reinzecken, oder nicht?
Also natürlich ist das vorteilhaft, wenn eine Pflanze schon eine Grundschädigung auf der Rinde hat. Aber letztendlich, es hat auch nicht mit der Struktur der Rinde zu tun. Bei den Wirtspflanzen, die Rinden sind so unterschiedlich. Bei manchen Bäumen sind da Risse in der Rinde oder sind so Vertiefungen. Das bietet sich natürlich dann an, dass das da reinfällt oder sich leichter verankert. Aber es gibt auch Bäume mit sehr glatter Rinde. Und trotzdem schafft es die Pflanze, sich nach und nach dann wirklich in diese Rinde hineinzubohren.
Du hast es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Kommen wir doch mal zu den Wirtspflanzen. Hier gibt es so eine Liste, habe ich mal mitgebracht. Das sind bei den Wirtspflanzen 63 heimische Gehölz und 113 exotische.
Das sind eher weniger, die nicht befallen werden, als Pflanzen, die befallen werden. Die meisten Pflanzen sind wirklich anfällig für Befall mit Misteln. Allerdings, manches ist etwas weniger stark befallen. Zum Beispiel Birnen werden eben seltener befallen, zum Beispiel als Äpfel. Oder Pappeln werden zum Beispiel sehr gerne befallen, aber Kirschen zum Beispiel nicht. Kirschen, Zwetschgen werden nicht befallen, aber zum Beispiel Schlehen, was ja auch ein Kirschgewächs ist, oder eine Traubenkirsche wird zum Beispiel auch befallen. Aber manches wird eben häufiger befallen. Man sieht wirklich, wenn man durch die Natur fährt, sieht man Pappeln ohne Ende mit Misteln drauf. Wenn man jetzt alte Streuobstwiesen sieht, dann ist das voll. Aber dann hat man daneben zum Beispiel eine Birnenplantage oder eine Kirschplantage und da ist fast gar nichts, obwohl die direkt daneben sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass das mit der Struktur des Holzes zu tun hat und damit, wie die Abwehrstoffe des Baumes sind. Ich weiß, dass Kirschen, Sauerkirschen, Süßkirschen sehr harzreich sind und einen guten Abwehrmechanismus haben gegen Eindringlinge in der Rinde. Die bilden sehr, sehr viel Harz. Das trifft auch auf Pflaumen und Zwetschgen zu und auf Mirabellen. Deswegen werden die wahrscheinlich nicht so oft befallen. Aber ein Apfel zum Beispiel, der entwickelt relativ wenig Harz. Und deswegen ist der zum Beispiel sehr anfällig. Und dann gibt es natürlich Weichhölzer, da zählt zum Beispiel die Pappel dazu, die Weiden zählen dazu, Eschen zählen dazu.
Wir haben sogar da hinten eine Pappel stehen.
Dieser große Baum ganz am Ende und mitten in der Mitte von der Krone kannst du etwas erkennen, das ist so ein dunklerer Fleck.
Das ist ja schon eine Riesenmistel. Wie alt mag die sein?
Also die ist garantiert 40 Jahre alt.
Da sieht man mal, auch wenn da eine ist, heißt es nicht unbedingt, dass dann der ganze Baum voll wird. Aber es ist ja so, dass im Moment Naturschützer Alarm schlagen, weil die sagen, diese Misteln, die setzen den Streuobstwiesen zu. Was ist da los?
Naja, das Problem ist halt, dass per se der Lebensraum der Streuobstwiese ja ein sehr bedrohter Standort ist und dass Äpfel leider, und Äpfel machen fast etwa 70-80% der Streuobstwiesen aus, dass sie sehr anfällig sind gegenüber der Mistel. Und wenn natürlich so eine Mistel dann den Baum wirklich befallen hat und sich dann unkontrolliert weiter ausbreitet, dann entstehen diese Brokkolibäume, hat so ein toller bayerischer Obstbauer gesagt, weil die im Winter aussehen, als ob Brokkolis drin hängen, dann können die so einen Baum auch aussaugen. Und der Klimawandel, der sorgt auch dafür, dass gerade die Apfelbäume unter Stress leiden im Sommer, Wassermangel, vielleicht auch Nährstoffmangel, der macht den Apfelbäumen zu schaffen. Und dann ist es einfach so, dass die Mistel dann wirklich den Baum aussaugen kann. Da sieht man ganze riesige Bäume voll, dann kann so ein Baum sterben daran. Und man sieht das oft, wenn so eine große alte Mistel auf dem Ast sitzt, der Ast dahinter, hinter dem Befall, stirbt ab. Oder der Halbparasit lässt da nichts mehr durch. Und dann stirbt der Ast dahinter ab. Dann ist das der erste Ast, dann ist das der zweite Ast. Deswegen ist es wichtig, dass man regulierend eingreift. Es geht ja gar nicht darum, die Pflanze zu vertreiben oder auszurotten. Aber es geht eben darum, diesen besonderen Standort, der per se ja schon mal gefährdet ist, nicht noch durch zusätzlichen Faktoren zu minimieren. Weil so ein schöner, großer, alter Apfelbaum oder manchmal eben auch ein Birnenbaum sollte erhalten bleiben. Das ist so wichtig, dass man da wirklich eingreift. Aber das ist mit sehr viel Aufwand verbunden, weil man die wirklich jährlich oder spätestens alle drei Jahre muss man die entfernen. Weil je größer die werden, desto mehr leidet natürlich der Baum darunter. Und diesen Aufwand bei den Streuobstwiesen, den macht ja kaum noch jemand. Man sieht viele alte Bäume, die völlig vergreist sind, auch die wirklich eines Schnittes bedürfen. Und wenn man das wirklich, wie man das früher gemacht hat, jährlich gemacht hat im Winter, da hat man die immer wieder weggemacht. Heutzutage kommt die Naturschutzbehörde, die unterstützt das dann. Oder private Initiativen unterstützen das, dass man die wieder reinigt, die Bäume. Aber sie kommen leider alle wieder.
Das ist natürlich dann dieses besondere Habitat bei den Streuobstwiesen. Wenn ich jetzt merke, oh, da wächst eine kleine Mistel auf meinem Apfelbaum, auf meiner Felsenbirne, auf der Rosskastanie,
auf der Birke, auf dem Ahorn,
auf der Erle,
auf dem Weiß und. Also die Liste ist ja sehr, sehr lang.
Ich sehe, ein kleiner Embryo entwickelt sich zu einem Gehölz. Genau. Was mache ich denn dann?
Also wenn da in der Nähe nichts ist und das so eine isolierte Pflanze ist, dann hätte ich da noch kein Drama draus gemacht. Wenn man die jetzt im Herbst sich einen Bund von schneidet und die reduziert auch von der Größe dieser Krone, mehr, dann saugt die auch weniger. Natürlich, wenn die wirklich richtig riesig wird und auch das Gewicht auf dem Zweig ist natürlich auch ein Problem. Wenn das überhand nimmt, dann würde ich die rausschneiden bzw. den Ast entfernen. Wenn man feststellt, dass nach und nach vielleicht da und dort noch mehr auftauchen, dann würde ich dem Einhalt gebieten, ja.
Ist das denn eine Frage, mit der eure Kunden schon mal kommen oder kommt das eigentlich fast nie vor, dass jemand sagt, was mache ich denn gegen Misteln in meinem Garten?
Wirklicher Schädling ist das jetzt noch nicht das Thema. Und die typischen Stadtbäume, das sind ja oft Platanen, die werden nicht befallen. Das ist ja schon mal auch ein Vorteil von denen, dass sie nicht befallen werden. Deswegen ist das eigentlich auch in den Städten weniger ein Thema. Was man eben schon mal sieht, sind die Pappeln, die man in den 50er, 60ern gepflanzt hat. Die sind befallen, aber die sind sowieso immer weniger ein Thema, weil die auch mit dem Klimawandel nicht mehr so gut klarkommen. Deswegen entfernt man Pappeln und pflanzt dafür Schnurrbaum oder wie gesagt die Platane. Und die sind deutlich weniger anfällig.
Du hast schon gesagt, die Mistel ist ein Wunder der Natur.
Ja.
Inwiefern?
Das Besondere an der Mistel ist natürlich, dass sie zum einen ein toller, immer grüner Strauch ist und dass sie sehr, sehr früh im Jahr schon blüht, wenn kaum was blüht, Januar, Februar, März spätestens, dann sind die Blüten bestäubt, die weiblichen Blüten bestäubt und dann braucht die sehr, 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 sehr lange, bis die Früchte reif sind. Äpfel brauchen ja gar nicht so lange. Äpfel sind innerhalb von 8 Wochen sind Äpfel reif, aber eine Mistel, die braucht fast ein halbes, dreiviertel Jahr, bis die wirklich reif ist. Die wir jetzt hier kaufen im November, Dezember, die sind wirklich auch erst im November, Dezember reif. Deswegen haben wir leider noch keine da, weil die alle noch sehr grün sind. Die Beeren und am schönsten sind die natürlich, wenn die schneeweiß sind. So ein toller Kontrast zu diesen frischen grünen Hölzern und den Blättern, die die haben. Allein das ist schon eine tolle Sache. Goethe sagt ja auch schon, eine der interessantesten Pflanzen ist die Mistel.
Und sie wird ja auch von 40 Vogelarten, vom Rotkehlchen bis zur Singdrossel, wahrgenommen als Futterpflanze.
Ja. Wobei, die werden als Ergänzung zur Nahrung werden die zu sich genommen. Es gibt drei wirklich wichtige Vögel, die wirklich fressen. Natürlich die Misthildrossel, die ihren Namen natürlich auch davon hat, weil die wirklich das als absolutes Winterfutter wahrnimmt. Der Seidenschwanz, die Misteldrossel und die Mönchsgrasmücke, die frisst allerdings nicht die ganze Beere, sondern die pult im Prinzip den Embryo raus, schmiert den an einen Ast oder da, wo sie gerade sitzt und frisst dann den Rest der Beere, aber lässt den Keimling an der Stelle, wo sie dann sitzt, wo sie ihn hinschmiert, da keimt er natürlich auch. Und da, wo der Seidenschwanz und die Misteldrossel hinkacken, wenn sie die halb verdaut haben, da entstehen dann oft neue. Die Misteldrosseln und der Seidenschwanz sind allerdings nur Teilzieher. Das heißt, sie kommen aus Nordeuropa zu uns und fressen dann hier im Winter diese tollen Beeren.
Misteldrossel haben wir bei den Vögeln, bei den Insekten, die sich von der Mistel ernähren, haben wir noch viel mehr. Da haben wir Mistelspitzmaulrüssler, genau. Mistelborkenkäfer, Mistelwanze, Mistelglasflügler. Also auch da dient das vielen Insekten als Futterpflanze und auch als Lebensraum.
Ja, natürlich. Es ist ja eine wirkliche einheimische Pflanze, an die sich unsere Umwelt angepasst hat, die per se als Schädling abzustempeln und dadurch die Wertigkeit der Pflanze wegzunehmen, das ist völlig falsch. Und natürlich hat sie ihre Berechtigung in unserem ökologischen Kreislauf. Und wenn die mal nicht mehr da wäre, dann fehlt wieder ein Glied in dem ökologischen Geflecht der Natur. Also Schädling ist eigentlich eine sehr menschliche Kategorie, in der wir denken, die Pflanze hat ihre Berechtigung in unseren Breiten.
Und sogar 14 Säugetierarten fressen die Mispeln. Da war ich auch erstaunt. Also Waschbär ist da drunter, okay, kann man sich erklären, der schafft es hoch. Aber Rothirsch und Wildschwein, wie kommen die denn an die Mistel?
Naja, zum Glück fallen ja, wenn wirklich Herbststürme sind, und dann fällt das Ganze runter. Und die fressen die wirklich sehr gerne. Auch die Beeren fallen runter. Und wenn man mal so eine Mistel hatte, dann stellt man fest, wenn man die bündelt oder aufhängt, dann die ist sehr zerbrechlich. Die ist natürlich, die wirkt erstmal sehr derb. Aber an diesen Knotenpunkten, an denen die verzweigt, da hat die so eine Art Sollbruchstelle und da bricht die sehr gerne und dann fallen wirklich Teile von der Pflanze runter. Dann haben auch Hirsche und Rehe und Wildschweine was davon. Und auch die verteilen die auf dem Boden und auf dem Boden keimt keine Mistel. Also eigentlich sind hauptsächlich die Vögel, vielleicht auch die Waschbären und die ganzen Mausartigen, die in den Bäumen klettern und dann, die sind eher die Verbreiter. Aber die drei Hauptvogelarten sind eben der Seidenschwanz, die Misteldrossel, die Mönchsgrasmücke.
So, und jetzt kommen die hier bald alle in den Handel, dann können wir die Misteln wieder kaufen und dann aufhängen. Und ich habe immer gedacht, die stehen unter Naturschutz. Das stimmt gar nicht.
Nee, das stimmt nicht. Es ist nur nicht in Deutschland erlaubt, ohne vorher Genehmigung die Dinge zu ernten. Sie sind nicht vom Aussterben bedroht, sie sind nicht, stehen nicht unter Naturschutz. Aber man darf einfach nicht aus der Natur Dinge entfernen, ohne vorher beim Naturschutzamt in seiner Gemeinde oder bei seiner Stadt nachzufragen.
Also so eine Art Angelschein für Misteln braucht.
Genau, genau. Und dann darf man auch nicht immer wieder an der gleichen Stelle die Misteln entfernen, sondern man muss dann wirklich wechseln.
Gibt es denn so richtige Plantagen oder wo kriegt ihr denn eure Misteln her?
Früher haben wir die auf jeden Fall immer aus Belgien bekommen. Mittlerweile gibt es sogar Obstbauern, die dann anbieten über den Großmarkt. Aber hauptsächlich kommen die aus Belgien.
Ja, weil wenn man weiß, wie es geht, kann man ja auch ein Geschäft draus machen und Misteln anbauen.
Ja, ist natürlich ein sehr langfristiger Prozess, weil wenn man dann wirklich von dieser Beere bis zu der erntbaren Mistelkrone, muss man mit etwa 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren rechnen. Und man muss natürlich die Wirtspflanzen auch dafür haben. Man müsste am besten wahrscheinlich die Apfelbäume anbauen und in der Zeit müsste man dann schon vielleicht die ersten Misteln impfen auf die Bäume. Also das ist, glaube ich, ein sehr langfristiger Prozess. Ich sehe da eine Menge Hürden. Und eigentlich ist es eben auch keine Pflanze, die Mangelware wäre in der Natur. Es ist ja eine Pflanze, die sich über die Zeit jetzt immer stärker ausbreitet. Heute sieht man die doch relativ häufig. Weil natürlich der Klimawandel dafür sorgt, dass die Wirtsbäume immer weniger Abwehrkräfte haben.
Ist auch wirklich beeindruckend, dass wenn ich jetzt hier so einen Mistelstrauch kaufe, dass der unter Umständen 20, 30, 40 Jahre schon alt ist. Ja. Überlebt dann bei mir 4, 5 Wochen. Kann ich was dafür tun, dass der länger hält?
Am besten nicht ins Trockene hängen. Vielleicht besser nach draußen hängen, wo es ein bisschen kühler ist. Aber letztendlich kann man da nicht viel machen. Es würde auch nicht helfen, wenn man den in Wasser stellt. Weil er ist ja gar nicht gewohnt, Wasser über seine Leitungsbahnen so zu ziehen, wie das eine Schnittblume zum Beispiel machen würde. Was man machen kann, ist ihn ab und zu mal übersprühen. Aber drinnen in der warmen Wohnstube, da rieselt er relativ schnell. Ich würde den wirklich möglichst kühl hängen. Also das heißt draußen an die Haustür, nicht drinnen an die Wohnungstür.
Und wie hoch ist denn dann die Gefahr? Da sind ja dann die schönen kleinen Beerenembryos dran, dass ich mir Misteln in den Garten hole?
Das ist nicht auszuschließen, ja. Natürlich ist es nicht so wahrscheinlich, wenn der an meiner Haustür hängt, dass da dann wirklich Vögel, Seidenschwanz oder eine Misteldrossel oder ein Waschbär sich da die Beeren holt. Aber wenn man die vielleicht großzügiger im Garten verteilt oder vielleicht ans Gartentor hängt, übers Gartentor hängt, dann ist es nicht auszuschließen, dass dadurch die Dinge verbreitet werden. Ja.
Dürfen die in Kompost?
Ja, die kann man auf den Kompost werfen. Der Keimling schafft es nicht, im Boden gegen die Pilze anzukommen. Also er verrottet und es wird ein guter Kompost. Und ich verschleppe den auch nicht. Zum einen streue ich ja meinen Kompost nicht auf die Bäume drauf. Und zum anderen lebt wirklich dieser Embryo, der lebt nicht auf dem Kompost. Der wird dann wirklich zersetzt und die Mikroorganismen, aber da besteht keine Gefahr.
Also ich hole ihn mir nicht ungewollt rein, aber ich habe in der Gartenpraxis, das ist ja so eine Fachzeitschrift für Gärtner, gelesen, ein Leserbrief, da hat ein Mann seine, ich weiß nicht mehr welchen Strauch, geimpft, weil er so ein immergrünes Bäumchen wollte, das dann auch tatsächlich ja immergrün ist. Das sah auch super aus, also könnte man auch mal machen.
Das kann man machen, man könnte auch ein Haupttrieb von einer Wirtspflanze nehmen und auf den Haupttrieb einkürzen. Oben auf die Spitze von diesem Haupttrieb könnte man dann als Keimung, man kann sogar ganz leichte Schnitte auf die Rinde machen, um dann den Embryo von der Mistel da zu befestigen oder einzuklemmen. Man könnte den auch mit so ein bisschen Pflaster oder es gibt so Bindematerial aus dem Naturmaterial, kann man das ein bisschen befestigen und dann muss man viel Zeit haben. Dann keimt der nach und nach und dann stellt man fest, erstes Jahr entwickelt er sich so ein bisschen. Und ab dem dritten, vierten, fünften Jahr gewinnt er ein bisschen mehr an Geschwindigkeit. Und dann hat man ein immergrünes und wenn man Glück hat, hat man auch eine weibliche Pflanze und in der Nähe eine männliche, dann hat man sogar ein immergrünes Stämmchen im Winter mit weißen Beeren.
Also wenn ich jetzt eine Mistel kaufe, könnte ich mal versuchen, je nachdem, wenn ich da auch schöne Momente hatte drunter, ne, dass ich die verlängere, indem ich da neues Leben ansetze.
Ich habe das auch mal probiert, einen Apfelbaum damit zu impfen. Da hieß es wirklich nur, diesen Kern oder diesen Embryo dann auf die Rinde zu schmieren, auf die Oberseite am besten, weil dann rutscht er am wenigsten runter. Aber es hat nicht funktioniert. Und ich habe auch immer auf ein paar Amseln oder irgendwas gehofft, die das dann im Garten verteilen, weil ich habe meistens an der Tür auch einen gehabt. Jetzt lasse ich es aber sein.
Warum?
Weil die Beeren ja leider nicht an der Pflanze bleiben, sondern schon mal gerne runterfallen. Und dann schleppt man den klebrigen Mist dann in die Bude rein. Deswegen mache ich das nicht mehr. Wenn ich eine aufhänge, dann hänge ich sie irgendwo in den Garten auf oder über dem Gartentor, im Rosenbogen. Aber an die Haustür würde ich ihn nicht mehr hängen, weil die Beeren bleiben nicht an der Pflanze immer dran.
Was man aber auch noch wissen sollte, es ist eine giftige Pflanze.
Genau, sie steht auch immer noch in den meisten Giftregistern, steht sie noch als giftig drin. Wobei, das ist immer auch wieder eine Frage der Dosis. Man kann sogar Misteltee kaufen, das sind so getrocknete Blätter, aber es sind Kaltauszugstees. Das sind keine Tees im herkömmlichen Sinne von heißes Wasser machen, aufgießen und dann trinken, sondern das sind Teebeutel oder lose Blätter sind das, die man im kalten Wasser legt und dann nach 12 Stunden könnte man den dann zu sich nehmen. Aber im Prinzip ist es nicht zum Verzehr eigentlich gedacht.
Dann sage ich, Janek Weber, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir auch.
Und wie immer vielen Dank fürs Unterstützen, fürs Abonnieren und Weitersagen und vor allem fürs Hören. Und vielleicht sehen wir uns ja auch am 29.11. in Köln-Nippes bei der Gartenguru-Grünzeug-Show mit 5 Gartengurus, die über Vogelgezwitscher, die über schräge Gärtner, Klimabäume sprechen. Janek, auf wen freust du dich am meisten?
Ich freue mich auf die Künstlerin, die Musik macht. Nee, eigentlich freue ich mich auf den ganzen Abend und ich bin gespannt. Ich hoffe auf ganz viele Leute, die man so vielleicht auch als Kundschaft hier hat und ich bin auf jeden Fall auch dabei.
Janek Weber, nochmal herzlichen Dank. Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut und hoffentlich bis bald.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Misteldrossel. Gartenradio Ausblick.
Die professionellen Gartenfotografen und Fotografinnen in Deutschland, also die renommierten und bekannten, das ist ein relativ kleiner, exklusiver Kreis. Etwa gut eine Handvoll gehört dazu und eine davon ist Sabrina Rothe. Seit 25 Jahren fotografiert sie Architektur, Innenarchitektur und Gärten für Magazine, für Zeitschriften und Bücher. Gerade hat sie selbst ein ganz außergewöhnliches Buch veröffentlicht über Gärten und über das Festhalten der Zeit. Darin erzählt sie Geschichten mit Licht, wie sie selber sagt. Ein paar davon wird sie uns in der nächsten Folge verraten und sie wird uns erzählen, warum sie froh war, als sie ausgerechnet in dem schönsten Garten, in dem sie jemals war, den ihr der Besitzer persönlich gezeigt hat, nicht fotografiert hat.
Das war in Tessin, 4 Grad und es hat geregnet. Und es war so ein Herr, so Ende 70, wahnsinnig charmant. Und es war so ein Garten, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Das war so ein Hanggarten und der hatte eine Sammlung Kamelien und seltene Palmen und einfach ganz viele seltene Pflanzen. Wie so eine Gemse ist man durch den Garten gegangen und die Kamelien waren haushoch und haben sich mit den Palmen verwoben. Wir waren total geflasht. Und das Schöne war, er hatte ein Büro mit einem offenen Kamin. Er hatte gesagt, Whisky und Tee oder Whisky und Tee? Und das fand ich so charmant. Und dann saß man in seinem Büro und hat von dem Garten erzählt. Und was für mich gut war, es hat geregnet. Es war überhaupt nicht dran zu denken, dass ich fotografieren kann. Von daher war ich so grundentspannt. Weil normalerweise denke ich, oh, so schön, ich muss sofort Fotos machen. Und das hat mir so eine innere Ruhe gegeben. Deswegen konnte ich mich auf diese Gartentour so einlassen.